Hebräer 12, 1 bis 3. Uri Nick wird die Predigt halten und ich habe ihn gefragt, ob etwas hat, das zu seiner Predigt passt. Der Glaubensweg der Christen, Hebräer 12. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert. Auch die Sünde, die uns ständig umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in den Wettkampf laufen, der uns bestimmt ist. Und dabei auf Jesus sehen, den Begründer und Vollender des Glaubens. Dieser hat wegen der Freude, die ihn erwartete, die Schande nicht geachtet, das Kreuz erduldet und sich dann zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Denkt an den, der so viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut nicht sinken lässt. Bis hierher.
Auch ich grüße Sie alle oder dich zu diesem Gottesdienst und ich wünsche uns allen, dass wir für die nächste Woche gestärkt sein dürfen und etwas mitnehmen können. Wir sind in der zweitletzten Predigt durch das Buch Malachi heute und ich habe den Predigttext Malachi 3, Verse 17 bis 21 und den Titel gegeben, Gefahr zu hadern. Ich lese den Text aus der Elberfelder Übersetzung. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Heerscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr, der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt, da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Soweit unser Predigttext aus Malachi 3. Und ja, wie es manchmal ist in der Vorbereitung, kommt man woanders hin, als man eigentlich zuvor gedacht hat. Und das ist heute so. Ich hatte den Text ein paar Mal schon gelesen. Wir haben ja eine Predigtserie, da weiß man den Text früh. Und darüber nachgedacht und eine Idee gehabt, was ich gerne euch mitteilen möchte. Und dann beim Hineintauchen in den Text und beim Entwickeln der Predigt, das ist ja interessant, so eine Predigt gestalten ist wie ein Gemälde machen. Da geht man rein und es entwickelt sich und da kam was ganz anderes heraus. Im Text erkenne ich drei Menschengruppen. Einerseits die Ungerechten, dann die hadernden Gläubigen und die gerechten Gläubigen. Diese drei Menschengruppen habe ich im Text entdeckt. Die Menschen, die hadern, machen Gott den Vorwurf, dass es den Menschen besser geht, die sich nicht um die Gerechtigkeit kümmern, nicht um Gott kümmern. Sie erwarten, dass Gott ihr Leben bequemer und angenehmer gestaltet. Gott zitiert diese Hadernden, indem er sagt in Vers 14, ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Heerscharen? In Vers 13 sagt Gott sein Urteil über solche Worte. Es heißt hier, eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Höhnend, muss man fast sagen, höhnend vermerken die Gläubigen, Vers 15, und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Wir haben also folgende Situation vor uns. Das sind einerseits die Menschen, welche nicht nach Gott fragen, welche ungerecht handeln, trotzdem geht es ihnen gut. Sie haben Wohlstand, wahrscheinlich Gesundheit, Ansehen, Erfolg. Auf der anderen Seite haben wir die gläubigen Menschen, welche ihr Leben nach den Geboten Gottes ausrichten, jedoch sind sie eher wohl arm, leben in Anstrengung und Verzicht und erleben vielleicht Verachtung. Das entnehme ich so ihren Klagen. Sie sind nicht zufrieden mit dieser Situation. Sie klagen Gott an. Weshalb geht es den Menschen, die nicht nach Gott fragen, besser als uns? Sie sind unzufrieden mit ihrem Leben. Sie sind unzufrieden mit Gott. Es nützt nichts, sich nach den Geboten Gottes zu richten und auf vieles zu verzichten. Besser wäre es doch, den Ungerechten es gleich zu tun. Es lohnt sich nicht zu verzichten, denn Gott reagiert gar nicht gegen die Ungerechten und lässt es ihnen wohlergehen. Vielleicht liegen wir sogar falsch mit unseren theologischen Ansichten, dass es uns so schlecht geht? Vielleicht glauben wir an den falschen Gott oder halten uns an Dinge in unserer Religion, welche gar nicht von uns verlangt werden. Dann heißt es weiter in Malachi 3, Vers 12 bis 14, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. In Vers 16 heißt es dann, Da dachte ich nach. Dieses Nachdenken führte dann zum Ergebnis, dass der Gläubige seine Gedanken und sein Reden als Dummes einstufte. So lesen wir es in Vers 21 und 22. Es heißt hier, und siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich, Entschuldigung, das ist nicht dieser Text. Ich lese ihn trotzdem noch weiter vor. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Ich wollte hier aus Psalm 73 vorlesen, die Verse 21 und 22. Nach dem Nachdenken kommt der Psalmschreiber zu folgendem Schluss. Als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Der Psalmschreiber war auch im Klagen, wie in unserem Text in Malachi 3. Und dann hat er nachgedacht. Wie sind also diese Dinge einzuordnen, wenn es dem Gläubigen weniger gut zu gehen erscheint als dem Ungläubigen, Ungerechten? Worauf können wir uns beim Nachdenken, worauf können wir uns stützen? Unser Nachdenken muss sich auf die Aussagen der Bibel beziehen. Sonst werden wir die Welt und das, was um uns geschieht, nie verstehen. Wir suchen also in der Bibel, dem Alten und Neuen Testament, die Erklärungen für diese Situation, die wir vorfinden und die die Menschen damals vorfanden. Die Liebe Gottes, da ist einerseits die Geduld, die Liebe und die Güte Gottes zu erwähnen, welche uns in vielen Schriftstellen bestätigt wird. Die Liebe Gottes, die hier in diesen Versen aus Matthäus 5, 44 zum Ausdruck kommen, ich lese sie: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne des Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Die Liebe Gottes, die hier zum Ausdruck kommt, verlangt, dass wir allen Menschen gegenüber das Gute wirken. Gott ist ein Gott der Liebe. Liebe zwingt nicht. Liebe tut den Menschen Gutes. Gott ist Liebe durch und durch. Daher lässt Gott dem Menschen den freien Willen. Ja, wie Matthäus 5, 44 und 45 uns zeigt, lässt Gott dem Menschen nicht nur den freien Willen, sondern Gott sucht den Menschen zu gewinnen, indem er ihm Gutes tut. Und er gibt auch den Gläubigen diesen Auftrag, andere Menschen durch Gutes tun zu gewinnen. Gott wünscht sich, dass der Mensch von sich aus merkt, dass sein Schöpfer Gott diese Welt mit guten Absichten geschaffen hat. Gott sucht die freiwillige Hinwendung des Menschen zu ihm. Es kommt in Römer 2, Vers 4 so zum Ausdruck. Es heißt hier: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Der Mensch hat den freien Willen. Das erklärt sehr vieles auf unserer Welt. Dadurch kann der Mensch sein Leben auf der Erde auf eine gute oder ungute Art führen und gestalten. Dies bildet einen großen Pol oder einen großen Part, welcher das Leben auf Erden bestimmt. Gottes Liebe, Gottes Geduld zu warten, Gottes Güte, Gottes Absicht, uns Menschen für sich zu gewinnen. Der zweite entscheidende Pol bildet der Widersacher, der Teufel mit all seinen bösen Mächten. Sein Ziel ist es, Menschen von Gott wegzubringen, also für sich, für seine Sache zu gewinnen. Die Liebe Gottes und den dadurch bedingenden freien Willen des Menschen ermöglicht es, dem Widersacher und seinen Mächten auf der Erde zu wirken. Den Grundanstoß dafür gab der Mensch, dass er auf den Widersacher, auf den Durcheinanderbringer hörte, indem er auf ihn hörte und nicht mehr Gott vertraute. Dies geschah im Sündenfall. Der Teufel hat den Menschen mit List von Gott weggebracht. So lesen wir in 1. Mose 3, Vers 1 und 5. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Dann Vers 4. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und so tut dies der Durcheinanderbringer immer wieder auch heute. Er hat seine Taktiken nicht geändert. Mit List, sachte und clever verunsichert er die Menschen und besonders die gläubigen Menschen und kann sie so immer wieder von seinen Ideen überzeugen. Und wir können sicher sein, der Widersacher Gottes ist gut darin. So lesen wir von ihm in 2. Korinther 11, Vers 14 die folgenden Worte: Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Der Teufel beherrscht die Lüge so gut, dass es von ihm in Epheser 6, Vers 12 heißt: Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Statt auf Gott zu vertrauen, entscheiden wir Menschen uns immer wieder, den Behauptungen und Ideen des Teufels Glauben und Vertrauen zu schenken. Damit aber mehren wir die Macht des Teufels auf der Erde. In unserem Bibeltext aus Maleachi 3 kam zum Ausdruck, dass es den Gläubigen Mühe bereitete, zu sehen, dass es den Ungerechten gut geht, dass der Teufel dem Menschen Macht und Wohlangenehmes anbietet, um ihn für sich zu gewinnen, kam auch deutlich im Umgang mit Jesus zum Ausdruck. Der Teufel bietet dem Menschen Wohlstand, Wohlgefälliges, Schönklingendes, Gutklingendes an. Lukas 4, Vers 5 bis 8 lesen wir: Und er, der Teufel, der Widersacher, führte ihn, Jesus, auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle Macht, alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Wie Sie sicher wissen, Jesus war hier in einer notvollen Situation. Er hatte 40 Tage und Nächte nicht gegessen und nicht getrunken. Also, er war nicht in einer wohligen Situation und hat aber dieser Versuchung widerstanden. Und Gott fragt durch diesen Text uns, wie wir in notvollen Situationen reagieren, ob wir hadern oder ob wir weiter auf Gott vertrauen. Lassen wir uns von davon nicht blenden. Von den Angeboten des Widersachers, des Durcheinanderbringers. Lassen wir uns nicht verwirren und eben durcheinanderbringen. Ein weiterer Aspekt. Der Teufel weiß ganz genau, dass Gott die Macht hätte und hat, dem Menschen, welcher auf Gott vertraut, alles zu geben und bestens für ihn zu sorgen. Der Teufel zweifelt die Liebe des Menschen zu Gott an und fordert daher Gott auf, oder auch auf, dass er die Liebe des Gläubigen zu Gott testet. Das bekannteste Beispiel dafür ist uns in der Geschichte Hiobs übermittelt. Wir lesen hier Hiob 1, Vers 9 bis 11. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Der Widersacher fordert Gott auf, uns Gläubigen zu testen. Auch aus diesem heraus können wir in notvolle Situationen geraten. Wir wissen, Hiob erlebte nachher Schlimmes, wo wir uns fragen, wie er das ertragen konnte, und wo wir wissen, dass er es nur durch Vertrauen zum allmächtigen Gott ertragen konnte. Auf der einen Seite haben wir also Gottes Liebe, Gottes Geduld, Güte, Gottes Absicht, uns Menschen für sich zu gewinnen. Und auf der anderen Seite der Widersacher, der Durcheinanderbringer, der den Menschen lockt mit guten Angeboten und der Gott fordert, die Menschen zu testen. Dies bilden die Bestandteile, welche das Geschehen auf der Erde prägen. Nun, das ist schnell gesagt, aber schwer zu begreifen, wenn ich in der Situation stecke. Aber es sind allgemeine Wahrheiten, die uns in vielen Lebenssituationen Lichter aufgehen lassen können. Der Mensch mit seinen Entscheidungen bildet darin ein wichtiger Bestandteil. Weil der Mensch sich häufig und immer mehr für die Angebote, die Ausführungen, die Behauptungen, die Begründungen des Durcheinanderbringers entscheidet, nimmt das Böse auf der Erde zu. Davon lesen wir zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 1. Es heißt: Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Wenn wir diese Worte hören oder lesen, merken wir nun im Hintergrund, was wir vorhin gehört haben, die Ausführungen über den Widersacher, wie er die Menschen, seine Taktik, wie er den Menschen lockt. Wir finden diese Situation vor uns, dass das Böse auf der Welt deutlich größer ist als das Gute um uns herum. Dies ist nicht erst zum Ende der Weltzeit so oder heute so, sondern war schon immer die Tatsache. Denken wir nur an die Sintflutgeschichte, in welcher uns berichtet wird, dass das Böse auf Erden so sehr verbreitet war, dass sich Gott entschied, nur mit 8 Menschenseelen nochmals neu zu starten. Wie vorhin erwähnt, berichtet uns die Bibel, dass gegen Ende der Weltzeit das Böse noch mehr zunimmt. Es nimmt Überhand. Dies bewirkt, dass das Leben für die Gläubigen, das Leben für die Menschen, welche Gott das Vertrauen schenken, deutlich erschwert wird. Man sieht sich einer Mehrheit gegenüber. So hat man unwillkürlich einen schwereren, härteren Stand im Leben. Man befindet sich in einer Minderheit, steht vielleicht alleine da, ist Außenseiter, man erlebt oft Gegenwind. All dies bringt unangenehme Situationen mit sich und Anstrengung. Durch das Nachforschen über die göttlichen Wahrheiten, welche uns im Alten und Neuen Testament übermittelt werden, können auch wir zum Schluss kommen, dass unser Leben als Gläubige gar nicht anders als herausfordernd aussehen kann. Und wir können, wie der Psalmschreiber von Psalm 73 ebenso sagen, wie wir schon hörten, als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht. Nun, so ist es denn für uns nicht verwunderlich, wenn Jesus selbst zu den Gläubigen sagte, Lukas 9, Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf und folge mir nach. Lassen wir uns also nicht täuschen und zum Murren verleiten. Es bleibt eine Tatsache, dass auch Gott seiner Geduld einmal ein Ende setzt. Was bedeutet, dass er dem Treiben des Teufels nicht mehr länger zusieht. Dann wird Gott wieder den großen Unterschied zwischen Ungerechten und Gerechten zutage bringen. Dieser Unterschied tritt einerseits für den Gläubigen in seinem Tod hervor, wenn er Gott begegnen darf, oder dann, wenn Gott der Erde sein Ende setzt. So vernehmen wir es auch in unserem Predigttext aus Malachi 3, wenn es heißt, in Vers 17 und 18, und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Der gläubige Mensch hat demnach eine zukünftige Aussicht, welche alles beinhaltet. Keine Schmerzen mehr, ein neuer ewiger Leib, ein ewiges Wohlgefühl und ein unvorstellbares Glücksgefühl. Aber auch jetzt sorgt Gott für uns, wenn dies auch in der heutigen Predigt durch die Ausführungen etwas zu kurz kommt. Auch Gott sorgt heute für uns. Durch unser Vertrauen auf Jesus ist er unsere physische, also körperliche und vor allem unsere seelische Kraft. So heißt es in 1. Petrus 5, Vers 7, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Gott ist besorgt für uns, auch wenn es äußerlich nicht danach aussehen kann. In 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es dann schließlich: Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Zurück zum Anfang und zum Schluss der Predigt. Wir haben gesehen, dass es sich in unserem Text um drei Menschengruppen handelt. Den Ungerechten, den hadernden Gläubigen und den gerechten Gläubigen. Unser Interesse galt heute vor allem den gläubigen Menschen, die hadern. Wir haben das Verständnis aufgezeigt, das Geschehen auf der Welt richtig einordnen zu können. So dürfen wir also sicher sein, dass uns nichts Ungewöhnliches widerfährt, wenn wir schwere Zeiten haben. Wir müssen uns nicht davon verleiten lassen, gegen Gott zu murren und zu hadern. Wir können verstehen, dass dies der Durcheinanderbringer auf der Welt bewirkt und dass Gott dies im Moment noch nicht ändern kann. Es jedoch ganz gewiss ändern wird. Wir können Jesus, Gott, vertrauen, dass er uns nie überfordert. Amen. Wir beten.